In dem Abschnitt, den wir letztes Mal begonnen haben, zeigt Gott uns, wie sehr wir auf ihn angewiesen sind. Dass ein Leben ohne ihn ein Teil ist. Und Paulus zeichnet uns hier ein sehr hässliches, ein sehr schwarzes Bild, aber ein realistisches Bild von Menschen, die ohne Gott leben. Der Mensch ist von Natur aus sehr weit davon entfernt, was er sein sollte. Er ist von Natur ein Sünder und zu perversen Dingen hingezogen und zerstört sein Leben. Und wir haben letztes Mal begonnen, diese Abwärtsspirale in die Perversion und in die Zerstörung anzusehen. Diese Abwärtsspirale von Menschen, die Gott ablehnen. Und wir haben letztes Mal dieses moralische Problem gesehen, dass das Ganze anfängt mit einer Ablehnung des wahren und lebendigen Gottes, der uns erschaffen hat. Und Paulus hat uns gesagt, die Menschen tun das in Ungerechtigkeit. Obwohl jeder Mensch erkennen kann in der Schöpfung und in seinem Gewissen, dass Gott existiert, wollen sie ihm gegenüber nicht verantwortlich sein, sich nicht ihm unterordnen und sie lehnen Gott ab und klammern ihn aus ihrem Leben und sie werden biblisch gesprochen zu Toren. Psalm 14 steht es, da heißt es, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Menschen lehnen Gott ab und die Folge ist, sie werden zu Narren, sie werden weltfremd im besten Sinn des Wortes, sie werden irrational in ihrem Denken, weil sie Gott, der existiert, aus ihrem Leben und aus ihrem Denken ausklammern. Und dann der nächste Schritt in den Abgrund ist, sie werden zu Götzendienern. Menschen lehnen den wahren Gott ab und beginnen sich, ja, ihre eigenen Götter zu schnitzen, ordnen ihr Leben oder orientieren ihr Leben an sich selbst und an anderen Dingen und anderen Personen und an anderen Zielen. Orientieren ihr Leben an Dingen oder Personen, die es nicht wert sind, angebetet zu werden, statt an Gott, für den wir geschaffen sind, für eine Beziehung mit ihm. Und so verfehlen die Menschen ihren Sinn des Lebens und sie werden zu Sklaven ihrer eigenen Götzen und ihrer eigenen Triebe. Und letztendlich von Satan, der das Ganze nur lenkt und der unser Leben zerstören will. Also die ganze geistliche Dimension, die noch dahinter steht. Aber das ist der geistliche Zustand des autonomen Menschen. Des Menschen, der sich von Gott losgesagt hat. Und in den heutigen Versen werden wir uns die Reaktion anschauen von Gott auf die Rebellion der Menschen. Und auch die Auswirkungen eines Lebens ohne Gott. Wir werden die praktischen Konsequenzen eines Lebens in Rebellion gegen Gott sehen. Zuerst, wie reagiert Gott auf unsere Rebellion gegen ihn, auf unser Autonomiestreben? Wir haben schon im Vers 18 gesehen, dass Gott zornig ist darüber. Unsere Sünde, unser Autonomiestreben ist ihm ein Anstoß. Das verletzt seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit und Gott ist zornig deswegen. Und er ist zornig über all dieses Leid und diese Zerstörung, die wir durch unsere Sünde uns selbst zufügen und anderen Menschen. Gott liebt uns und es tut ihm weh, wenn wir uns weh tun. Und weil Gott uns als Personen ernst nimmt, wird er uns verantwortlich halten für unser Verhalten. Und wird Gott Sünde richten. Als Sünder sind wir ohne Jesus unter Gottes Zorn und unter Gottes Gericht. Aber zweitens sehen wir hier, dass Gott auf einer direkteren, irdischen Ebene uns nicht vergewaltigen wird, uns nicht zwingen wird, umzukehren. Er wird uns nicht zwingen, ihm zu gehorchen, sondern er respektiert unsere Entscheidungen, er respektiert unseren Willen. Er ist nicht ein Gott, der mit der Fliegenklatsche drauf losschlägt und weiß nicht, wenn wir in die falsche Richtung rennen, dass uns der Blitz trifft. Nee, das macht er nicht. Sondern er lässt uns gewähren und lässt uns diese Frucht unserer Sünde ernten, diese Konsequenzen erleben und den Lohn unseres Lebensstils einfahren. Die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod, ist Zerstörung. Und das ist eine ehrfurchtgebietende Sache. Gott nimmt seine Hände weg und Gott lässt uns gewähren. Er ist dieser Vater in dem Gleichnis, der den verlorenen Sohn ziehen lässt in sein eigenes Verderben. Er will, dass er umkehrt. Er wartet mit offenen Armen, dass er zurückkommt. Aber er gibt ihm die Freiheit, er lässt ihn ziehen. Sehen wir in den folgenden Versen hier, jetzt Verse 24 bis 26. Darum hat Gott sie dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Gott hat sie dahingegeben. Gott überlässt die Menschen sich selbst, die gegen ihn rebellieren. Er lässt sie ihren eigenen rebellischen, unmoralischen, sittenlosen Weg gehen. Er überlässt sie hier den Gelüsten ihrer Herzen und ihren schändlichen Leidenschaften. Und die Menschen werden zu Getriebenen ihrer schändlichen Leidenschaften, zu Getriebenen ihrer Lust, ihrer sündigen Impulse. Später in den Versen 29 bis 31, 32 wird der Paulus eine ganze Liste von Dingen geben, die schändlich sind und die aufzählen. Aber er macht das Ganze am Beispiel von unmoralischen, zügellosen Sexualverhalten fest. Na, Paulus schreibt diesen Römerbrief aus Korinth. Korinth war eine Stadt, die bekannt war für ihre Sittenlosigkeit, wo es rituelle Tempelprostitution gab, wo Unmoral überhand genommen hat. Und deswegen macht der Paulus das an diesem einen Beispiel, diesem einen Bereich von Sünde fest. Vielleicht der Bereich, der am augenfälligsten war in dieser Stadt, aus der er geschrieben hat. Im Bereich der Sexualität. Gott hat uns Menschen als sexuelle Wesen erschaffen. Das war seine Idee. Gott hat uns als Mann und Frau erschaffen. Und er hat gesagt, es ist gut. Und es ist was Wunderbares. Aber Gott hat uns auch gesagt, dass der Rahmen für geschlechtliche Gemeinschaft zwischen Mann und Frau in der Ehe ist. Wo ein Mann und eine Frau, die beide Gott lieben und ihm untergeordnet sind und ihn anbeten, in einer lebenslänglichen, hingegebenen, treuen Liebesbeziehung leben. Die Bibel bezeichnet es damit, dass sie ein Fleisch werden, eine Einheit. Eine Einheit rechtlich als Familie, aber auch emotional und geistlich und eben auch leiblich. Und in diesem Rahmen kann ein Mann und eine Frau das zur Fülle erfahren, was Gott gemeint hat, also den Menschen als Mann und Frau, als sexuelle Wesen erschaffen hat. Die Bibel sagt uns, dass es ein Bild sein soll für die Liebesbeziehung zwischen Gott und seinen Gläubigen. Nur in diesem Rahmen, in Gottes Rahmen, können Menschen diese geistliche, emotionale Einheit und Sicherheit erfahren. Und es ist eigentlich nur logisch und selbstverständlich. Logisch und selbstverständlich, dass wir als Christen nur jemanden heiraten sollen, der auch Jesus liebt und ihm nachfolgt. Sonst ist diese Einheit nicht möglich. Und Gott sagt im 2. Korintherbrief im Vers 6, im Kapitel 6, im Vers 14, er sagt ganz klar, er sagt, geht nicht unter fremdartiges Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft haben Licht und Finsternis? Wir haben ja jetzt gerade angesehen, in welche unterschiedliche Richtung autonome Menschen, Menschen, die in Rebellion gegen Gott sind, laufen in ihrem Denken und in ihrem Handeln. Und Gott sagt uns ganz klar, wir sollen nicht Bindungen eingehen, die uns von Jesus wegbringen. Bindungen, die uns negativ beeinflussen. Und das gilt ganz sicher für die engste Bindung, die ein Mensch eingehen kann. Nämlich die Bindung an einen anderen Menschen des anderen Geschlechts in der Ehe. Nur zwei Christen können diese Einheit erfahren, die Gott ja, emotional und geistig geplant hat. Für diese Einheit als Mann und Frau. Ein Christ und ein Ungläubiger können das nicht miteinander erfahren, was Gott in diesem Bereich geplant hat, für diese Beziehung. Gott verwendet dieses Bild von dem Joch. geht nicht unter gleiches Joch, unter fremdartiges Joch, Entschuldigung. Ein Joch, das ist so ein Holzding, wo zwei Tiere zusammengespannt werden. Und wenn die zwei Tiere zusammenpassen und in die gleiche Richtung laufen, dann ist das eine wunderbare, schöne Sache. Dann ist das fruchtbar, diese Zweierbeziehung. Dann vollbringen die was. Weiß nicht, ein Feld umackern oder was immer man macht oder damals gemacht hat mit diesen Viechern, die man das ja auch eingespannt hat. Aber wenn das unterschiedliche Tiere sind und die beide in eine unterschiedliche Richtung ziehen wollen, dann ist es eine recht fruchtlose Sache. Und was Zerstörerisches und oft was Tödliches. Oft hat es einen dieser beiden Tiere das Genick gebrochen. Und die Bibel sagt, wenn du verheiratet bist mit einem ungläubigen Partner, dann ist Gottes Wille, dass du bei ihm oder bei ihr bleibst und ihn oder sie liebst und ein Zeugnis bist. Und Gott wird dir besondere Gnade schenken. Aber ich möchte heute Morgen besonders die Unverheirateten unter uns anflehen in der Liebe Jesu. Geht keine Beziehung ein mit einem ungläubigen Partner. Werdet nicht ungeduldig, sondern wartet wirklich auf diesen Partner, den Gott für euch hat. Und das ist jemand, der Jesus liebt und der ihm nachfolgt. Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es euch geistig das Genick brechen wird, wenn ihr euch auf so eine Beziehung mit den Ungläubigen einlasst. Ich habe noch keinen Fall beobachtet, wo so eine Beziehung eine gute Frucht gebracht hat. Es ist immer einfacher, jemanden runterzuziehen, als jemanden hochzuziehen. Könnt ihr das mal ausprobieren. Einer kann sich auf den Stuhl stellen und versuchen, mit dem anderen hochzuziehen und der andere runterzuziehen. Es ist einfacher, jemanden runterzuziehen, als jemanden hochzuziehen. Und die Tatsache ist es einfach, dass schon in Rebellion gegen Gott bist und sein Wort und in deinem geistlichen Kompromiss, wenn du mit einem nichtchristlichen Freund oder einer Freundin dich einlässt, die Jesus nicht kennt oder der Jesus nicht kennt und ihm nicht nachfolgt. Du bist schon in einer geistlich geschwächten Position. Und es schadet deiner Beziehung mit Gott. Und Freund oder die Freundin wird dich zu Dingen verführen, die nicht okay sind und die dich verletzen. Und wird dich zu weiteren Kompromissen drängen. Also bitte hört auf Gott. Hört auf Gott. Er sagt uns diese Dinge, nicht weil er uns einschränken will, weil er uns einengen will, sondern weil er uns lieb hat. Und weil er weiß, was gut und was schlecht für uns ist. Und weil er das Beste für uns will und weil er uns beschützen will vor Verletzungen und vor Zerstörung. Bitte hört Gott, ihr Singles. Gott meint es gut, Gott will das Beste, wenn er sagt, geht nicht unter fremdartiges Joch mit Ungläubigen. Und wenn du in so einer Beziehung bist, dann möchte ich dich einfach bitten, tu Buße, kehr um davon. Das ist nicht Gottes Beste für dich. Gott hat einen anderen Weg. Kehr um, vertrau dich ihm an. Er hat gute Pläne und er hat einen Partner, mit dem du wirklich diese Einheit und diese heile Beziehung erfahren kannst, die Gott für dich haben will und die Gott schon für immer für dich geplant hat. Gott ist ideal, der Rahmen, wo seine liebevollen Absichten zwischen Mann und Frau zur Fülle erfahren werden können, ist die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, logischerweise, die beide Gott lieben. In dieser lebenslänglichen, hingegebenen, treuen Liebesbeziehung. Da ist diese geistliche und emotionale Einheit möglich, die sonst nicht möglich ist. Und auch diese sexuelle Erfüllung, die sonst nicht möglich ist. Ich meine, es ist nur logisch. Wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen, die sich diese Sicherheit einer lebenslangen Treue schenken und die beide noch keine früheren sexuellen Erfahrungen im Hinterkopf haben, die die Beziehung belasten, dann ist es so eine Freiheit, in diesem Rahmen eins zu werden und gemeinsam zu lernen, ohne Belastungen, einfach das zu genießen, was Gott geschenkt hat. Und Gott ist nicht prüde. Gott sagt uns, in diesem Rahmen ist Sexualität was Wunderschönes. Und es ist was Bereicherndes. Es ist was, was Einheit schafft. Aber im Gegensatz dazu ist sexuelle Aktivität außerhalb der Ehe zerstörerisch und Sünde. Die Bibel hat ein Wort dafür und das ist das Wort Unzucht. Jede sexuelle Aktivität außerhalb der Ehe. Und bitte versteht, es ist Sünde, weil es zerstörerisch ist. Jede Sünde hat zwar anfangs ihren Reiz, sonst würden wir es nicht tun. Aber das Endresultat davon ist zerstörerisch. Die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Und ich möchte wirklich, dass ihr das versteht. Es ist nicht schlecht, diese Dinge zu tun, weil es Sünde ist. Sondern es ist Sünde, weil es schlecht ist. Merkt ihr den Unterschied? Es ist nicht schlecht, weil es Sünde ist, sondern es ist Sünde, weil es schlecht ist. Diese Gebote Gottes entspringen nicht dem Herzen eines Tyrannen, der uns den Spaß verderben will, der uns einengen will, sondern sie entspringen dem Herzen eines liebenden Vaters, der das Beste für uns will und der uns beschützen will. Und jeder, wenn du gesündigt hast in diesem sexuellen Bereich, hey, wenn du umkehrst und dich zu Gott wendest, dann kann er heilen und dann kann er dir einen Neubeginn schenken. Aber mir liegen wieder besonders die am Herzen, die noch heil geblieben sind, noch rein geblieben sind von diesen sexuellen Sünden. Ich möchte euch echt sagen, kämpft darum, euch rein zu bewahren. Und hebt euch auf für den einen Partner, den Gott für euch hat und den Gott euch schenken will. Ich kann euch versprechen, ihr werdet es nicht bereuen. Und es wird ein Segen sein, es ist es wert zu warten. Darf ich euch Singles ermutigen, heute Morgen wirklich dafür zu kämpfen? Aber lasst uns zurückgehen zum Text hier, Vers 24. Darum hat Gott sie dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinheit ihre Leiber untereinander zu schänden, sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer. Menschen, die gegen Gott rebellieren, die ein autonomes Leben leben wollen, die wollen auch nicht nach seinen Geboten und nach seinen Maßstäben für ein heiles Leben leben, sondern die wollen ihre Lüste ausleben oder ihre schändlichen Leidenschaften, wie es im Vers 26 heißt. Und das ist ja eigentlich der Grund dafür, dass sie sich losgesagt haben von Gott. Ich denke, es ist hilfreich an dem Punkt, wenn wir unterscheiden zwischen Trieb und Lust. Trieb ist ein natürlicher Impuls in uns, der ein Bedürfnis in uns weckt. Und das ist von Gott gegeben. Zum Beispiel Hunger, okay, dass wir was essen müssen, dass wir überleben. Oder auch der Sexualtrieb, dieser Wunsch nach Gemeinschaft einer Person des anderen Geschlechts. Und Triebe sind von Gott gegeben und haben eine wichtige Funktion. Aber Triebe sind nicht das, was unser Verhalten bestimmen soll. Wir sollen nicht triebgesteuert leben als Menschen, sonst leben wir eigentlich nicht auf einer höheren Ebene als Tiere. Die leben triebgesteuert. Eine Triebe soll nicht unser Leben bestimmen, unser Verhalten, sondern Gottes Wort. Und wenn wir von Gottes Geist beherrscht sind und unsere Entscheidungen nach seinem Willen treffen, dann haben diese Triebe auch den rechten Platz in unserem Leben und eine gute Funktion. Kann etwa der Sexualtrieb dazu beitragen, dass wir uns in der Ehe an einen Partner binden, den Gott für uns hat? Und dass wir dem Partner Freude machen, auch im sexuellen Bereich. Und dass wir die Kinder zeugen, die Gott uns schenken will. Auf der anderen Seite, Lust ist immer was Selbstsüchtiges. Lust ist im Prinzip Habsucht. Es ist ein Verlangen, meine Bedürfnisse auf unrechte Art und Weise gegen Gottes Wort zu befriedigen. Na, zum Beispiel Hunger, krasses Beispiel durch Kannibalismus, durch das Töten eines anderen Menschen. Oder vielleicht weniger krass durch Völlerei, wo ich mich völlig überfress, ohne mit den anderen zu teilen. Selbst wenn die Menschen neben mir verhungern, das ist mir egal. Oder Sexualtrieb, eben Befriedigung durch Unzucht und Ehebruch. Auch da geht es wieder um Selbstbefriedigung. Der andere ist eigentlich nur nebensächlich, ist eigentlich völlig egal. Und die werden ausgenutzt und ausgebeutet. Und das Problem mit Lust ist, dass Lust unersättlich ist. Wir können Lust nie befriedigen. Lust verlangt nach immer mehr. Es ist so ein selbstsüchtiges, unersättliches Monster in uns. Menschen, die ihre Lüste, das heißt diese sündigen Impulse, nicht mit Gottes Hilfe beherrschen, werden letztlich von ihnen beherrscht werden und von ihnen getrieben werden. Und das gilt auch für die sexuelle Lust. Und wir sehen Menschen, die sexsüchtig sind und die getrieben sind von dieser Lust und die von einer Beziehung in die nächste Beziehung jagen. Und natürlich kann sie nichts befriedigen, ist dieses Monster unersättlich. Und sie nutzen andere Menschen aus und sie missbrauchen andere, vergewaltigen andere im Extrem. Und wenn es Kinder sind, Lust hat eine Eigendynamik. Lust ist unersättlich. Und das ist mit ein Grund, warum Menschen sich in unserer Gesellschaft immer weniger an ihren Partner in der Ehe binden wollen. Sie wollen sich nicht beschränken auf einen Partner. Lust verlangt nach mehr. Auch dieser ganze Bereich von Pornografie hat denselben Hintergrund. Auf gesellschaftlicher Ebene war das das Motto der sexuellen Revolution in den 60er Jahren. Da war das Motto, lebe deine Lust aus. Promiskuität, das heißt Untreue im Prinzip, Sex mit wechselnden Partnern. Wir haben diesen Schritt schon lange überschritten als Gesellschaft. Heute ist ja Unzucht, das heißt Sex vor der Ehe im Wesentlichen und Ehebruch als normal erklärt. Hey, jeder tut es doch. Was ist dabei, wozu heiraten? Heute bist du radikal, wenn du sagst, ich will mich für meinen Ehepartner aufheben. Ich will warten bis zur Ehe. Und wir schwimmen heute gegen den Strom, wenn wir da Gottes Wort folgen wollen und als Christen wirklich stehen wollen. Und auch die Folgen von dem sind unübersehbar. Wie gesagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Deutlichstens sichtbar vielleicht in den Abtreibungen. Na, ungewollte Kinder müssen sterben. Folge davon, dass Menschen ihre Lust ausleben wollen, unkontrolliert. Wir sehen es auch in den Tod von Beziehungen. Jede zweite Ehe wird heute geschieden. Und da sind noch nicht einmal die dabei, die erst gar nicht heiraten. Und wir sehen heutzutage diese allgemeine Unzufriedenheit und diese psychischen Probleme und diese Depressionen. Die Menschen in den 40er und 50er Jahren hätten drüber gelacht, wenn wir denen erzählt hätten, wie viele Menschen heute psychotherapeutische Behandlung suchen. Und die Ursache davon sind allzu oft Beziehungsprobleme. Woher kommt es? Und ich will, oder man kann diesen ganzen Komplex von Beziehungsproblemen nicht nur auf der sexuellen Schiene diskutieren, da hängt viel mehr drinnen. Erinnert euch, das Grundproblem ist eigentlich, das Problem, mit dem all das begonnen hat, ist ein geistiges Problem, ist geistliche Rebellion gegen Gott, ist Abwendung von Gott. Und wenn wir nicht in der rechten Beziehung mit Gott sind, dann sind wir auch nicht in der rechten Beziehung mit unseren Mitmenschen und werden sie nicht richtig behandeln. Wir haben es im Vers 18 gesehen, die Folge von Gottlosigkeit ist Ungerechtigkeit der Menschen. Selbstsucht und Lustbefriedigung, egal in welchem Bereich unseres Lebens, ist ein Beziehungskiller. Aber, also wir wollen es nicht nur auf der sexuellen Schiene besprechen, aber da wir heute schon über dieses Thema Nummer 1 sprechen, wir können auch hier ganz deutlich sehen, wie der Lohn der Sünde auch in diesem sexuellen Bereich zu Tod und zu Zerstörung führt. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen. Ich habe es irgendwann mal aufgeschrieben, ich weiß nicht mal von wem das ist. Aber es drückt es sehr gut aus, was hier wirklich abgeht. Lust ist machtvoll und verführerisch, aber sie ist in sich selbstsüchtig und der Liebe entgegengesetzt. Wenn wir Lust in unserem Leben hegen und nähern, werden wir unerbittlich in Isolation, Einsamkeit, Unsicherheit und Leere hineingezogen. Wenn wir Liebe mit Lust ersetzen, enden wir mit einer bedeutungslosen Sinnungswahrnehmung, welche mit der Zeit ihre Neuheit verliert und nie über das Physische hinaus befriedigen kann. Stimmt. Ich lese es nochmal vor. Lust ist machtvoll und verführerisch, aber sie ist in sich selbstsüchtig und der Liebe entgegengesetzt. Wenn wir Lust in unserem Leben hegen und nähern, werden wir unerbittlich in Isolation, Einsamkeit, Unsicherheit und Leere hineingezogen. Wenn wir Liebe mit Lust ersetzen, enden wir mit einer bedeutungslosen Sinneswahrnehmung, welche mit der Zeit ihre Neuheit verliert und nie über das Physische hinaus befriedigen kann. Es sind so viele Menschen, auf dem Level leben. Sie verpassen total das, was Gott vorhat für diesen Bereich. Vielleicht nur ein paar Fakten, die wissenschaftlich belegt sind. Erstens, Menschen, die vorehelichen Sex haben, haben eine weit höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Beziehung kaputt geht. Studie von Neil Bennett von der Yale University hat herausgefunden, dass Frauen, die vor der Ehe mit ihrem Partner zusammenleben, eine 80%ige Wahrscheinlichkeit haben, dass diese Beziehung in Brüche geht. 40% noch bevor sie heiraten und 40% enden in Scheidung. Oder eine Studie von Dr. Kahn von der Universität von Maryland und Dr. London vom Nationalen Zentrum für Gesundheitsstatistik in den USA. Die haben herausgefunden, dass Frauen, die nicht als Jungfrauen in die Ehe gehen, eine 60% höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass die Ehe geschieden wird als Jungfrauen. Das ist das, was die Wissenschaftler herausfinden. Zweitens, Menschen, die Sex vor der Ehe haben, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie später eine Affäre haben, neben ihrer Ehe. Je nach Studie, die man betrachtet, haben Frauen, die Sex vor der Ehe hatten, eine 2- bis 3,3-fach so hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie ihrem späteren Mann untreu werden als Jungfrauen. Ich weiß nicht, warum hier die Frauen befragt werden, vielleicht sind die ehrlicher als Männer. Dritter Fakt. Menschen, die in wilder Ehe zusammenleben, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass einer der Partner fremd geht als verheiratete Menschen. Nach einer Studie von, Chiavola, 1997. Studie hat herausgefunden, dass 90% der verheirateten Frauen ihrem Partner treu sind, aber nur 60% derer, die ohne Trauschein mit dem Partner zusammenleben. Noch krasser ist es mit den Männern. 90% der verheirateten Männer sind treu, aber nur 43% derer, die in wilder Ehe zusammenleben. Ist einleuchtend. Der Grund, warum sie nicht heiraten, ist, weil sie sich ja gerade nicht binden wollen und sich beschränken wollen auf einen Partner. Vierte Faktum. Ist ein Mythos, dass die Ehe auf Probe zu besseren Ehen führt, ist total falsch. Ist genau umgekehrt. Menschen, die in Ehe auf Probe zusammenleben, haben später nicht bessere Ehen als die, die sich bis zur Ehe reinhalten. Sie sind statistisch gesehen weniger zufrieden mit ihrer Ehe und haben schwächere Ehen. Sogar die Sexualität ist weniger zufriedenstellend in der Ehe. Also wenn die vorher schon zusammengelebt haben. Gibt es eine Studie von Duval und Landis. Die haben so ein paar Studien verglichen und sagen, wenn ein Paar keinen vorehelichen Geschlechtsverkehr hatte, ist es 29-47%, je nach Studie wahrscheinlicher, dass sie den Sex genießen, nachdem sie verheiratet sind. Ja, ist auch logisch, die sind nicht durch Schuld oder vorherige Erfahrungen oder Vergleiche belastet. Noch eine Studie vom Family Research Council in den USA. Die haben die traditionellen und die nicht traditionellen verglichen. Interessiert euch das? Ich habe Soziologie studiert. Ich interessiere mich für solche Sachen. Aber die sagen, dass 72% von denen, die glauben, dass Sex außerhalb der Ehe falsch ist und die jede Woche in die Kirche gehen, na, so haben die das definiert, versucht festzumachen, Leute, die halt konservativ denken. Also 72% von denen geben an, dass sie eine hohe Zufriedenheit, sexuelle Zufriedenheit in ihrer Ehe haben. Und das ist ungefähr ein Drittel mehr als die unverheirateten Nicht-Traditionellen. Interessant. Okay, Faktum Nummer 5, das ist das Letzte, was ich heute ansprechen will. Menschen, die in wilder Ehe zusammenleben, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, in Depressionen zu fallen als Verheiratete. Frauen in wilder Ehe haben eine 3-mal höhere Wahrscheinlichkeit, Depressionen zu bekommen als Verheiratete. Es entspricht nicht unseren Bedürfnissen. Nicht wirklich. Unseren tiefen Bedürfnissen. Ist auch interessant hier, dass unverheiratete Frauen, die sexuell aktiv sind, eine 4-fach höhere Wahrscheinlichkeit auf Depressionen haben als Inaktive. Und man könnte diese Zahlen wahrscheinlich unendlich weiterführen und weiterspinnen. Aber ich zähle diese Dinge nur auf, um eins zu belegen, dass die Wissenschaftler herausfinden, das, was Gott die ganze Zeit schon sagt. Nämlich, dass es einfach gut ist, nach Gottes Wort zu leben. Er hat uns erschaffen. Und er weiß, wie ein heiles Leben und eine heile Beziehung möglich ist, wie wir das leben können. Und das Schöne ist, Gott liebt uns genug, dass er uns das sagt. Wir sind so reich beschenkt mit Gottes Wort. Und er sagt uns, Sex gehört in die Ehe. Und ich möchte es wieder sagen, wenn jemand gesündigt hat schon in diesem Bereich, und das ist sehr wahrscheinlich in unserer Gesellschaft, und du vielleicht sagst, Mann, ich wünsche mir, ich hätte das früher gehört. Warum hat mir das niemand gesagt? Und vielleicht hörst du die Statistiken und du bist deprimiert und denkst dir, Mann, heißt das, dass meine Ehe jetzt gefährdet ist? Weil ich gesündigt habe damals, vielleicht bevor ich zu Jesus gekommen bin. Ich möchte euch eins sagen, diese Statistiken sind alle mit Menschen erstellt, die ohne Jesus leben. Wenn wir Menschen umkehren und wenn wir uns Jesus zuwenden, dann kann er uns heilen und dann kann er uns erneuern und dann macht er alles neu. Und ja, Jesus kann es wiederherstellen, was wir kaputt gemacht haben in unserem Leben. Und er kann das ganz neu schenken, was er für uns geplant hat. Aber zurück zum Text, sonst schaffen wir das heute nicht mehr. Und glaub mir, ich will nicht noch eine Woche in dieser Spirale des Todes verbringen. Es langt mir heute Morgen, mich mit diesen Themen hier abzubügeln. Alles begann mit der Ablehnung Gottes und mit Götzendienst. Und dann wurden die Menschen in ihrem Verstand verfinstert, haben wir gelesen. Die Menschen wurden nicht mehr von Gottes Wort und von Logik geleitet in ihrem Denken, sondern von ihren Lüsten getrieben. Und Gott lässt ihren Weg gehen. Und in diesem Bereich von Sexualität, wo Menschen Gottes Ideal der Ehe verlassen haben und in Unzucht und in Promiskuität mit allen Konsequenzen reingefallen sind, der letzte Schritt in diesem Bereich, in dieser Abwärtsspirale der Perversion und Zerstörung ist der Schritt in die Homosexualität. Wo Menschen von dem natürlichen Sex zwischen Mann und Frau, ne, wozu Gott uns geschaffen hat, wozu auch unser Körper ausgelegt ist, wechseln zu unnatürlichen Sex, wozu unser Körper nicht geschaffen ist und auch unsere Psyche nicht geschaffen ist. Zu unnatürlichen Sex zwischen Mann und Mann und Frau und Frau. Das ist der letzte Schritt, wo die Menschen nicht nur Gottes Gebot übertreten, sondern sogar die Grenzen der Natur überschreiten. Das sehen wir in den nächsten Versen, Vers 26. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt und ebenso auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männernschande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung in sich selbst. Grenze gegen Gottes Gebot hat unsere Gesellschaft schon lange überschritten. Wie gesagt, Unzucht ist ja schon fast normal in unserer Gesellschaft, wird als normal angesehen. Aber diese Grenze zu überschreiten von dem, was natürlich ist und normal ist, da sind wir gerade dabei, als Gesellschaft die zu überschreiten. Wo abnormale und unnatürliche Sexualität, eben Homosexualität, als normal erklärt wird. Und das ist sehr beunruhigend. Das ist ein Zeichen, dass unsere Kultur ja bald am Ende ist, dass wir vor einem Zusammenbruch stehen. Man kann das sehr schön am Zerfall des Römischen Reiches beobachten. Sex mit vielen Partnern und wechselnden Partnern und Homosexualität war weit verbreitet vor dem Fall Roms. Und viele der letzten Kaiser waren selbst homosexuell. Aber eine Gesellschaft, die nicht mal mehr auf das hört, was natürlich ist, für die gibt es eigentlich gar keine Tabus mehr. Die ist im wahrsten Sinne des Wortes pervers. Und die kann nicht bestehen. Wird sich selbst zerstören. Und deswegen ist es gerade das geistliche Schlachtfeld unserer Zeit. Wir müssen das verstehen. Es geht in dieser Homosexualitätsdebatte nicht nur, dass wir irgendwie einen weiteren Lebensstil diskutieren. sondern es geht darum, dass wir die Grenze von natürlich und unnatürlich überschreiten. Und dass das Unnatürliche, dass Perversion als normal erklärt wird. Und das ist eine sehr markante Veränderung in unserem Denken und in unserem Verhalten. Und es ist sehr bedenklich, wenn der schwule Bürgermeister von Berlin und Bundesratsvorsitzende wie ein Held gefeiert wird, weil er sich outet. Wenn sogar einige von denen, die sich selbst Kirche nennen, sich für die Segnung von Perversion und Rebellion gegen Gott einsetzen. Das muss uns zu denken geben. Für uns Christen ist das ein Warnzeichen, dass wir wirklich finsteren Zeiten entgegengehen. Und sollte für uns ein Anlass sein, zu beten wie nie zuvor und die Wahrheit zu verkündigen und das Evangelium weiterzusagen wie nie zuvor. Aber bevor wir noch kurz weiter über Homosexualität reden, möchte ich vor allem eines sagen, nämlich Gott liebt diese Menschen. Gott liebt homosexuelle Menschen und zwar leidenschaftlich. Gott liebt alle Sünder. Und Leute, unsere Sünden sind nicht weniger abstoßend für Gott als Homosexualität. Ja, wir müssen die Wahrheit sagen. Homosexualität ist Sünde. Gott hat uns schon im 3. Mose, Kapitel 20, gesagt, dass Homosexualität ein Gräuel ist in seinen Augen. Und diese Wahrheit dürfen wir sagen und müssen wir sagen als Christen. Das ist der erste Schritt zur Heilung, dass wir eingestehen, dass wir krank sind. Aber oft tun das Christen mit dem falschen Herzen und tun das verdammend, als wäre Homosexualität die eine unvergebbare Sünde. Und das ist sie nicht. Wir brauchen Gottes Herz. Und Gott liebt diese Menschen. Und sein Herz ist gebrochen über diese tiefe Zerstörung, die dieser Lebensstil anrichtet. Und ich persönlich glaube, dass es vor allem deswegen ihm ein Gräuel ist. Weil es Menschen kaputt macht. Er weint über das Leid und die Gefangenschaft dieser Menschen. Und sein Herz ist es, er will diese Menschen aus diesem Elend befreien. Und er will sie zu Jesus bringen und ihnen vergeben und ihr Leben heil machen. Wir müssen verstehen, Homosexualität ist ein zutiefst zerstörerischer und perverser und unnatürlicher Lebensstil. Homosexualität wird anders gelebt als Heterosexualität. Nur wieder ein paar Beispiele. In einer Züricher Studie, also aus der Schweiz, aus 1998, unter homosexuellen Männern zwischen 20 und 50, herausgefunden, dass zwar 2/3 der Homosexuellen einen festen Partner haben, aber 90% gleichzeitig mehrere Partner haben. Und zwar durchschnittlich hat diese Studie herausgefunden, 10 bis 14 Sexpartner im letzten Jahr. Eine recht gründliche amerikanische Studie von Bell und Weinberg hat herausgefunden, dass 74% der männlichen befragten Homosexuellen mehr als 100 Partner in ihrem Leben hatten. 40% sogar mehr als 500 und 28% mehr als 1000. 75% dieser Befragten sagen, dass mehr als die Hälfte ihrer Partner Fremde waren, die sie nicht mal gekannt haben. Eine andere Studie sagt, dass nur 8% der homosexuellen Männer und nur 7% der Lesben jemals eine Beziehung hatten, die länger als 3 Jahre gedauert hat. Und viele haben noch nie eine Beziehung gehabt, die länger als 1 Jahr gedauert hat. Eine Studie aus 2001 von Robert Spitzer von der Columbia-Universität, unter 200 homosexuellen Menschen, die eine Veränderung erfahren haben, von denen geben 81% an, dass der schwule Lebensstil emotional unbefriedigend ist. Es ist geprägt von dieser Promiskuität, von diesem häufigen Partnerwechsel und schmerzhaften Beziehungen und extremer Eifersucht. Wir wissen, dass die Selbstmordrate unter Homosexuellen um ein Vielfaches höher ist als unter Heterosexuellen. Hier die Rate der Selbstmordversuche ist 14 Mal höher bei Homosexuellen als bei Heterosexuellen. Nach den Zahlen von dem Washingtoner Familienforschungsinstitut ist die Lebenserwartung von homosexuellen Männern 42 Jahre und von homosexuellen Frauen 45 Jahre. Und das ohne AIDS. Das ist da noch gar nicht mit eingerechnet. Vergleich das mit der, weiß nicht was genau, was die normale Lebenserwartung ist, so um die 70 Jahre, schätze ich. Vergleich das mal. Unser Körper, unser Leib ist nicht gebaut für homosexuellen Verkehr. Ich möchte nicht in Details reingehen, ist auch nicht nötig. Aber wir sind nicht geschaffen dafür. Und das zerstört, das macht kaputt, das Immunsystem bricht zusammen. Und ist auch psychisch zerstörerisch. Gottes Plan für Partnerschaft ist die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Und wir Männer und wir Frauen sind sehr unterschiedlich. Und das ist gut so, das ist von Gott so gewollt. Und wir ergänzen einander und vervollkommnen einander. Deswegen wird ein Mensch in einer homosexuellen Beziehung nie das finden, was er wirklich sucht und das, was er wirklich braucht. Wir sind nicht geschaffen dafür. Es ist unnatürlich. Gott sagt uns das ganz klar. Homosexualität ist geistlich und psychisch und physisch ein sehr zerstörerischer Lebensstil. Ich lese euch vielleicht zum Abschluss von dem noch ganz kurz von Thomas Schmidt vor, was er in seinem Buch über medizinische Aspekte der Homosexualität schreibt, in der Zusammenfassung. Schreibt hier, 4 von 10 homosexuellen Männern leben gegenwärtig in einer Beziehung. Aber nur einer von ihnen ist seinem Partner treu. Und auch er wird ihm vor Ablauf eines Jahres untreu werden. 4 haben nie eine Beziehung von über einem Jahr gehabt. Nur einer lebt in einer Beziehung, die länger als 3 Jahre anhielt. 6 davon haben regelmäßig Sex mit Fremden. Im Gruppendurchschnitt hat jeder mindestens 2 Partner pro Monat. 3 von ihnen nehmen gelegentlich an Orgien teil. Einer ist Sadomasochist und einer ist Pädophiler, also einer, der mit Kindern da rummacht. 3 der Männer sind gegenwärtig Alkoholiker. 5 waren früher Alkoholiker, 4 haben Drogen genommen. 5 gebrauchen regelmäßig mindestens eine illegale Droge, 3 konsumieren mehrere Drogen. 4 waren akut depressiv, 3 haben ernsthaft Selbstmord in Erwägung gezogen, 2 haben Selbstmordversuche unternommen. 8 hatten in der Vergangenheit Geschlechtskrankheiten, 8 sind momentan Träger von ansteckenden Krankheitserregern, 3 leiden gegenwärtig aufgrund dieser Erreger unter Verdauungs- oder Harnbeschwerden, mindestens 3 sind HIV infiziert, 1 hat AIDS. Es war, was Gottes Wort hier sagt, im Vers 28. Und er sagt, sie empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung in sich selbst. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Deswegen will Gott uns davon fernhalten. Und wir sollten weinen über Menschen, die in solchen Lebensstil gefangen sind. Das ist eine furchtbare Sache. Ich möchte zum Schluss von diesem Thema mit 2 Mythen ausräumen. Erste ist, es gibt nach all dem, was wir heute wissen, kein homosexuelles Gen. Menschen werden nicht als Homosexuelle geboren. Das ist einfach eine Tatsache. Das hat ganz andere Ursachen. Oft berichten Menschen von Verletzungen aus der Kindheit, die sie falsch verarbeitet haben. Etwa das Fehlen einer positiven Bindung zum Vater. Und dann Homosexualität sozusagen als die eigene Suche nach Bestätigung von anderen Männern. Halt auf einer irgendwie perversen sexuellen Ebene. Zweite, was ich sagen will, ist, dass Veränderung möglich ist. Viele, die darum diskutieren, sagen, ja, wenn du so geboren bist, oder erstmal bist du nicht so geboren, aber wenn du das deine Neigung ist, dann kannst du es nicht ändern, das stimmt nicht. Veränderung ist möglich. Und viele Homosexuelle wünschen sich Veränderung. Die kommen natürlich in der Öffentlichkeit nicht zu Wort und werden von den anderen diskriminiert. Aber es gibt Hunderte, die bezeugen, dass Jesus Christus sie befreit und geheilt hat von diesem Lebensstil. Jesus ist gestorben für diese Menschen und er bietet ihnen Vergebung an. Und er will das Leben heilen und verändern. Und das ist die gute Nachricht, die wir vor allem homosexuellen Menschen bringen dürfen. Ich mag, dass der Paulus gerade an seinen Brief in die Korinther schreibt. Menschen in dieser perversen Stadt. Nachdem er diese ganze Liste von Sünden aufgezählt hat, sagt ihnen, diese Dinge, das sind manche von euch gewesen. Das ist für eine wunderbare Sache. Freiheit, die Gottes Evangelium bringt. Die Freiheit, die Gott bringt in das Leben von Menschen. Kein Mensch muss leben in Perversität und in Zerstörung. Paulus konnte sagen, von denen manche von euch es gewesen sind, ist vorbei. Es gibt ein neues Leben, ein anderes Leben mit ganz neuer Lebensqualität in Jesus. Okay, lassen wir dieses Thema. Paulus hat diesen ganzen Bereich der sexuellen Perversitäten auch nur als Beispiel herausgegriffen für die Sünden der Heiden gegen Gott, weil das das Augenfälligste ist. Aber bevor wir zu stolz werden und sagen, hey, ich bin jetzt schwul, Schwule sind das Letzte, ich habe es nie getan, also bin ich okay, lass uns einfach weiterlesen. Paulus gibt uns in den Versen 28 bis 32 eine weitere Liste. Und erinnert euch, sein Ziel hier ist es, uns zu zeigen, dass alle Menschen vor Gott schuldig sind. Und wenn ihr euch vielleicht bisher in diesem sexuellen Bereich noch nicht erkannt habt als Sünder, dann vielleicht jetzt. Vielleicht sind hier einige Dinge darunter, die ihr schon mal getan habt. Vers 28. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einem verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit. Bosheit. Das ist, wenn jemand einem anderen was Böses will. Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, das sind die, die hinterm Rücken Tratsch verbreiten, Verleumder, Gottverhasste, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, die Angeber, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Vers 32, obwohl sie Gottes Rechtsforderungen erkannten oder erkennen, nämlich in ihrem Gewissen, dass die solches Tun des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Falls es noch irgendjemanden gibt nach dieser Liste, der sagt, hey, ich bin gegen Sex außerhalb der Ehe und ich würde doch nie jemanden umbringen. Schön, aber hast du schon mal auf den Erotik-Link geklickt? Im Internet. Oder schaust du dir Krimis an oder diese Seifenopern im Fernsehen oder sonstige Filme, die von Gewalt und Unzuchtszenen und Untreue nur so übergehen. Das ist unsere Natur. Natürlich würden wir diese Dinge nie tun, aber wir mögen Hollywood. Wir finden es unterhaltsam, wenn andere es tun. Und schauen da gerne zu. Gottes Wort hat recht, wenn er hier sagt, wir üben diese Dinge nicht nur aus, sondern wir haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Und er wird hier im Vers 1 im Kapitel 2 sagen, deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir sind alle schuldig. Wir sind alle Sünder. Und wir alle brauchen Jesus und die Vergebung, die er uns anbietet. Und erinnert euch daran, das Grundübel ist nicht so sehr die konkrete Sünde, die konkrete Ausprägung, sondern die Ursache aller Sünde ist eine geistliche, nämlich dass wir uns von Gott entfernen. Das war der erste Schritt in den Abgrund. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir, ja, obwohl es eine unangenehme Bibelstunde ist eigentlich und Thema ist, was wir nicht unbedingt von selbst wählen würden. Wir danken dir, dass du uns die Wahrheit sagst, auch in diesen Bereichen, wie in jedem Bereich unseres Lebens. Und Gott, dass es dein Herz ist, dass wir heil sind, dass wir Menschen sind, die in deinem Plan, in deinem Willen leben, weil das wirklich das Beste für uns ist. Und ich danke dir für deine Liebe, dass du uns so sehr lieb hast, dass du uns diese Dinge sagst und uns konfrontierst, wo wir in die falsche Richtung laufen und versuchen, unser eigenes Ding durchzudrücken gegen das, was richtig und was gut für uns ist. Und Jesus, wir wollen es gerne bekennen, dass wir Sünder sind und dass wir Vergebung brauchen. Und Jesus, ich bitte dich, dass uns das nur mehr zu dir hintreibt. In deine Nähe. Und Herr, vergib uns dort, wo wir uns entfernt haben in unserem Leben. Obwohl wir dich kennen, Herr, und obwohl wir versuchen, dir nachzufolgen, vergib uns, wo wir uns entfernt haben. Von dir. Von deiner Nähe. Herr, das ist das Grundübel von allem. Dass wir Menschen, ja,
so tendieren, von dir wegzudriften, Gott. Autonom zu sein. Und Herr, ich bitte dich für jeden von uns, für was immer der Bereich gerade ist in unserem konkreten Leben, Herr, ich bitte dich, dass du das zu den Herzen sprichst. Wir wissen, das ist ja gut in unseren Herzen. Ich bitte dich für diese Bereiche, dass wir wirklich umkehren. Es hinter uns lassen und uns dir zuwenden. Ich bete, Herr, dass wir Menschen sind, die in deiner Nähe leben, in enger Beziehung mit dir und die dir vertrauen für unser Leben. Und Herr, wenn du uns die Wahrheit sagst und uns sagst, wie es gut ist, ganz egal in welchem Bereich, dass wir dir einfach vertrauen und es einfach tun, weil wir wissen, dass du ein liebender Vater bist, der das Beste für uns will. Halt uns da bei dir, Gott. Lass uns nicht abdriften, darum beten wir. In Jesu Namen. Amen.